آمین. آمین. Ja, Herr, reinige unsere Herzen. Du bist Gott und wir beten, dass du dein lebendiges Wort weiterredest. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dein Wort ist ewig und es bleibt in alle Ewigkeit. Vater, wir loben dich, dass du heute noch lebendig zu uns redest. Auch heute Abend geben wir dir unsere Herzen und wir geben dir unsere Ohren. Gib uns ein Ohr für das, was du zu uns sagen willst. Amen. Lob den Herrn. Es geht weiter um Leiden. Ich habe einige Gesichter gesehen, die für die letzten Versammlungen noch nicht da waren. Deswegen wollte ich kurz nochmal einen Einstieg finden. Wo ist mein Outline? Ja, wir haben gesehen, dass wir in einer Zeit der Vollendung leben. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Jesus bald zurückkommt und das Reich Gottes auf diese Erde bringen wird. Das heißt, es ist eine Zeit der Vollendung und Reife. Und wir haben gesehen, dass wir als Christen, als Volk Gottes auch gerade jetzt zur Vollendung kommen müssen in unserem Glauben, in unserem Dienst, in unserem Menschsein. Ja, unser ganzes Leben soll so werden, wie Gott es am Ende haben möchte. Und dann haben wir auch ganz klar gesehen in den ersten Versammlungen, diese Vollendung ist nicht zu erlangen, ohne dass es durch Prüfungen, Schwierigkeiten und Leiden hindurchgeht. Und wir haben zuerst gesehen, also es geht um Jesaja 53, wir haben zuerst gesehen, dass Christus dieser Knecht des Herrn ist, dieser Knecht Gottes, der so bereitwillig alles erlitten hat, was Gott ihm verordnet hat. Aber dabei können wir nicht stehen bleiben. Viele Christen bleiben dabei stehen, dass sie Jesaja 53 nur für Christus in Anspruch nehmen. Ja, er hat das gemacht. Und es stimmt, um diese Erlösung zu vollbringen, das konnte nur der Herr Jesus Christus selber. Aber wir haben gesehen, und da möchte ich nochmal 1. Petrus 4, Vers 1. Ja, das können wir kurz zusammenlesen. 1. Petrus 4, Vers 1. Gerade nur der erste Teil. Oder kann es jemand vorlesen, der es hat? Rainer? Amen, bis dahin. So, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. So, wappnet euch mit Jesaja 53. Deswegen sehen wir, das ist auch für uns. Amen. Lob den Herrn. Und heute Abend sind wir beim dritten Punkt im Outline angelangt. Den Vorbildern der Schrift folgen. Hiob, die Hebräer und die Gemeinde in Smyrna. Und ich werde mich nicht so ganz an das Outline halten. Aber wenn immer ich was erwähne, was dort steht, dann werde ich darauf hinweisen. Wir fangen an mit Jakobus 5, Vers 10 und 11. Das können wir auch mal alle zusammen lesen. Jakobus 5, Vers 10 und 11. Alle zusammen. Nehmt, Brüder, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Erleidens von Bösem und der Geduld. Siehe, wir preisen selig, die ausgeharrt haben. Von der Ausdauer Hiobs habt ihr gehört, und das vom Herrn bereitete Ende habt ihr gesehen, dass der Herr sehr barmherzig und voller Mitleid ist. Amen. So, wir haben neben Christus noch viele weitere Vorbilder in der Schrift. Es sind schon Namen gefallen wie Petrus und Paulus. Aber er sagt hier auch, nehmt Brüder die Propheten zum Vorbild des Erleidens von Bösem und der Geduld. Amen. Und dann geht's weiter. Siehe, wir preisen selig, die ausgeharrt haben. Von der Ausdauer Hiobs habt ihr gehört. Amen. Und ich habe das Buch Hiob mal gelesen in den letzten Tagen und ich habe es schon sehr geschätzt. Ich schätze es schon sehr, aber jetzt noch mehr. Also ich muss echt sagen, ich liebe dieses Buch. Es ist ein wunderbares Buch. Und ich habe in einer wunderbaren Weise kann man darin Christus sehen. Ja, das hat ein Bruder mir Vorbereitung der Konferenz gesagt, ja, ist Hiob nicht ein Bild auf Christus? Und dann habe ich überlegt, ja, theoretisch weiß ich das, aber ich habe es mir noch nie so genau angeguckt. Und es ist tatsächlich in sehr vielen Details zeigt Hiob diesen wunderbaren Christus. Und es fängt an damit, dass Hiob ein vollkommener Mann ist. Ja, Hiob 1, Vers 8. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet, denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ja, man könnte sich meinen, warum muss dieser durch Leiden hindurch? Ja, er ist untadelig, rechtschaffend, Gott fürchten und meide das Böse. Der Sünder hat Leid verdient, aber nicht Hiob. So denken wir. Ja. Aber es ist ein wunderbares Bild auf Christus, weil er selbst ist der Gerechte Gottes. Ja. Wir haben gelesen in Jesaja 53, dass es Vers 11 steht, dass er sein Knecht ist der Gerechte. Ja. Er hat kein Leid und keine Strafe verdient, aber hat all das erlitten. Und was mich auch sehr angesprochen hat, das haben wir heute Morgen in dem Lied gesungen, da ging es darum, dass der Herr die Herrlichkeit verlassen hat. Und Hiob war auch einer, der war mit großer Herrlichkeit gesegnet. Wirklich, der hatte einen großen Segen. Und er erinnert sich daran und sagt in Hiob 29, Vers 1, Vers 2, O dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch das Dunkel ging, wie ich in den Tagen meiner Mannesreife war, als über meinem Zelt der vertraute Umgang mit Gott waltete. Der Allmächtige, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Knechte um mich her. Also er beschreibt seinen früheren Zustand, dass Gott mit ihm war. Ja? Und so ist auch Christus. Er war alle Zeit in der Gegenwart des Vaters. Und sogar vor Grundlegung der Welt war er bei Gott. In Sprüche 8 steht es, Vers 22, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Da war Christus schon da. Vers 27, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. 29, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Das ist Christus. Und der Herr hat selber mal gesagt in Johannes 17, Vers 5, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, das ist Christus. Er ist nicht nur irgendjemand. Und was ich so wunderbar fand, wie Hiob seine Erniedrigung beschreibt, das lässt uns mitfühlen, wie schwer sich der Herr erniedrigt hat. Ja? Und zwar war er angesehen. Die Leute haben vor ihm das Haupt gebeugt. Die Alten sind zu ihm gekommen, um nach Rat zu fragen. Wenn sie die Leute geredet haben, er ist gekommen, haben sie alle den Mund gehalten. So ehrbar war er. Und er war wirklich äußerst angesehen. Und dann ging's mit ihm, kamen diese Schwierigkeiten. Und er wurde wirklich, er wurde schwer erniedrigt. Und das steht zum Beispiel in Hiob 30, sagt er, jetzt aber lachen die über mich, die an Jahren jünger sind als ich, deren Väter ich verschmäht hätte, neben die Hunde meiner Herde zu setzen. Ja. Das heißt, jetzt wird er von denen verspottet, die er früher als Hunde geachtet hat. Und so müssen wir sehen, hat sich Christus unter uns Menschen erniedrigt. Wie dieser Hiob. Das ist schon sehr beeindruckend. Amen. Und es tut uns gut, es mal zu lesen. Hiob 30, könnt ihr euch mal aufschreiben. Vers 1 bis 10, da beschreibt er, und da können wir mitfühlen, da können wir wirklich sehen, wie niedrig es ist, es war für Christus, sich unter uns Menschen zu erniedrigen. Ja. Herr Jesus. Und er ist auch wie der Satan durfte auch an seinen Leib, also er hat nicht nur alles verloren, alles sein Hab und Gut und seine Kinder, sondern der Teufel hat sogar sein Angesicht und seine Gestalt entstellt. Hier Hiob 2, Vers 7 sagt, da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Hiob 2, ja. Für jemand, der sowieso niedrig ist, okay, es ist vielleicht nicht so schlimm. Also auch schlimm, aber für Hiob, der so geachtet und so wertgeachtet war, war das eine schwere Erniedrigung. Und das haben wir auch gesehen beim Herrn, Jesaja 52, Vers 14, gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ja. Und es wird hier gesprochen von Angesicht und von Gestalt, ja. So wie bei Hiob wirklich von Kopf bis Fuß. Aber beim Herrn steht noch mehr als alle anderen. Also wenn ihr euch jetzt Hiob anschaut, der Herr mehr, ist mehr entstellt gewesen. Jesaja 53, Vers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Na. Und wir haben schon gehört, dass es für uns, es ist nicht so einfach, wenn uns die Leute verachten. Ja. Okay, wenn mich die Menschen der Welt verachten, kann ich es abtun, ja. Aber irgendwo, wenn mich die Geschwister verachten, das ist nicht so einfach für mich. Ja, das ist für uns nicht so einfach, wir wollen alle irgendwo ehrsame Leute sein, auch unter uns, ja. Und aber auch da will der Herr seine Natur, sein Wesen uns geben, dass wir auch vor Geschwistern nicht suchen, etwas darzustellen. Ja, das ist etwas, das tiefgründig in uns behandelt werden muss. Und ich merke es immer wieder, wie es in mir behandelt wird und behandelt werden muss. Ja. Und was mich auch noch sehr angesprochen hat in diesem Buch, war der Trost oder diese drei Freunde, diese vermeintlichen Tröster, die da gekommen sind. Hiob 2, Vers 11, diese verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und um das kurz zu fassen, ihr Trost war für die Katze. er hat Sachen ihnen gesagt, ihr seid leidige Tröster und mit euch stirbt die Weisheit aus. Und also er hat gesagt, seid mal in meiner Situation, dann könnte ich euch genauso viel tolle Ratschläge geben, wie ihr mir. Er hat sogar gesagt, ihr meine Freunde habt euch gegen mich erhoben, weil sie ihn sogar verurteilt haben. Statt ihn zu trösten, machen sie ihn noch fertig. Und er sagte einen wunderbaren Satz, Hiob 6, Vers 14, der hat mich echt angesprochen. Dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Ja? Sie haben ihn nicht wirklich getröstet. Sie kamen mit, wenn ihr das lest, mit sehr viel religiösen und gut gemeinten Ratschlägen, die er alle schon wusste, die kein Trost für ihn waren. Und nach dem, was er sich gesehnt hat, war wahres Mitleid, Barmherzigkeit. Ja? Und das hat er von diesen seinen Freunden nicht bekommen. Hiob 16, Vers 2 ist eine Antwort. Dergleichen habe ich oft gehört, also was ihr gesagt habt, ihr seid allesamt leidige Tröster. Haben die geistreichen Worte ein Ende? Oder was reizt sie dich zu antworten? Auch ich könnte reden wie ihr. Befände sich nur eure Seele an meiner Stelle. Da wollte ich Worte gegen euch zusammenreimen und den Kopf schütteln über euch. Ich wollte euch mit meinem Mund stärken und mit dem Trost meiner Lippen euren Schmerz lindern. Also, er zeigt, dass dieser Menschentrost nichts Nütze ist. Und was mich da sehr angesprochen hat, ist, wir haben ja gesehen, nicht alle sind in Leiden, ja, unter uns. Es gibt welche, die gehen durch Schwierigkeiten, es gibt andere, die tun es nicht. Und wir haben auch gehört, dass wir mitleiden sollen, dass wir die Nöte der Heiligen tragen sollen, ja. Und aber da, Hiob hat mir echt eine Warnung gegeben, hat gesagt, hey, du schaffst es nicht. Dieser Menschentrost ist wirklich nichts Nütze. Wir, ich muss jetzt uns einschließen, wir sind alle leidige Tröster. Und aber auf der anderen Seite können wir darin die Weisheit von Christus erfahren. Das fängt in Jesaja 52 an, wo er sagt, mein Knecht wird einsichtig handeln. Jesaja 52 am Ende, Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und woanders in Jesaja steht geschrieben, er ist der wunderbare Ratgeber. So, ich habe mir vorgenommen, wenn ich mich irgendjemand annehmen will, dann habe ich gemerkt, ich muss zum Herrn beten. Ich brauche ihn als Ratgeber, ansonsten bin ich besser still. Und seine Einsicht, die rechten Worte, ja. Und was wirklich ermutigend ist, es gibt einen, der mitfühlen kann. Das sehen wir in diesem Beispiel so wunderbar. Und zwar der Herr selber. Weil so wie er erniedrigt war, war nicht mal Hiob erniedrigt. So wie er zerschunden war, war nicht mal Hiob zerschunden. Das heißt, er kann am besten mitfühlen. Ja, wir sind oft sehr lieb und wollen Mitgefühl zeigen, aber wir brauchen Christus. Und es hat mich sehr ermutigt, Offenbarung 21, Vers 4 sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also, der beste Tröster ist Gott selbst. Und Hebräer 2, Vers 17 sagt, dass er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden musste, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und es ist so wunderbar. Christus war auch vollkommen und gerecht. Aber um Barmherzigkeit zu lernen, musste er sich so erniedrigen. Um dieses vollkommene Mitgefühl und Barmherzigkeit zu uns Menschen zu bekommen, musste er diesen Weg gehen, weil er ist Gott. Wir haben gesehen, dass er vor dieser Welt da war, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Und er hat wirklich da diese Barmherzigkeit gelernt, ja. Und er kann helfen. Und er kann mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Und was mich Hiob noch angesprochen hat, ist, er hat zwar viel geklagt, er hat wirklich viel geklagt, aber immer wieder hat er Gott in Ehren gehalten. Ja? Er hat oft gesagt, ach, ich würde am liebsten sterben, oder warum tust du mir das an, ich bin gerecht und leide dieses. Aber immer wieder kommen Sätze, wo man sieht, dass er Gott in Ehren hält. Immer wieder bringt er diese Worte. Und das heißt, es ist genau wie Christus, dass der an dem, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat. Genauso auch der Hiob. Amen. Und am Ende ist er erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Das ist tatsächlich so. Hiob 16, Vers 19 und 20. Hier, Vers 19, aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott, dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten. Also er hat diese Ehrfurcht Gottes nie verlassen, was die anderen ihm unterstellt haben. Ja, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Und weil er diese Haltung hatte, konnte Gott ihn erhören. Und er hat auch diese Ausdauer gelernt, weil wir hatten vorhin im Gespräch, dass diese Zeit bestimmt nicht nur 7 Tage waren, sondern das ging wohl einige Zeit, wo er das erleiden musste. Und da kam einer, den hat Gott nicht gerügt, das war der 4. von seinen Freunden, der hat da den Hiob ermutigt, Ausdauer zu lernen. Hiob 35, Vers 14. Auch wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm. Warte du nur auf ihn. Also er hat gesagt, hey, deine Rechtssache liegt bei Gott. Oder 37, 21. Jetzt zwar sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken sieht, aber der Wind wird sich erheben und sie wegfegen. Von dem Norden her kommt Goldglanz, Gott ist von wunderbarer Pracht umgeben. Amen. Lob den Herrn. Amen. Und durch diese ganze Situation, ich habe mich gefragt, warum muss dieser vollkommene Mann, dieser Gerechte, warum muss der da noch durch? Und wenn du liest und wenn du das Ergebnis anguckst, er hat wirklich noch etwas gewonnen, was er davor noch nicht hatte. Das war diese Demut gegenüber Gott, diese Gottesfurcht. Ja. Und er sagt diesen einen Satz, den wir wahrscheinlich alle kennen, Hiob 42, Vers 6, der ist sehr bekannt. Vers 5. Hiob 42, Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Amen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Amen. Lob den Herrn.
Amen.
Ja, nochmal Hiob 16, Vers 19 und 20. Aber auch jetzt noch siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf Gott.
Amen.
Ja, wir möchten aufblicken zu Gott.
Amen. Amen. Danke, Herr, für alle Ermutigung durch dein Wort. Amen. Herr, wir loben dich, dass du uns zur Vollendung bringen möchtest. Amen. Lob den Herrn. Es gibt sehr viele, neben Christus gibt es sehr viele Vorbilder in der ganzen Schrift, die uns wirklich, wie Jakobus, den Vers haben wir gelesen, die ein Vorbild sind zum Erleiden vom Bösen und von der Geduld, vom Ausharren. Und Hiob, wie Jona gerade gesagt hat, ist wirklich ein wunderbares Beispiel, weil es zeigt uns ein bisschen hinter den Kulissen, was da vor sich geht, vor Gott. Ja. Weil wir ein Ziel haben und zur Vollendung gehen möchten. Wir möchten, dass Gottes Reich auf die Erde kommt. Deshalb spielt sich dort in der unsichtbaren Welt vor Gott, mit dem Teufel, spielt sich dort einiges ab. Das ist sehr umkämpft. Und deshalb kann Gott uns nicht einfach reinspazieren lassen. Sondern, ja, es geht es auch durch Schwierigkeiten. Und genau das zeigt auch der Hebräerbrief. Hebräer zeigt den Herrn Jesus von vorne bis hinten in einer einzigartigen Weise. Er beschreibt, wir haben viele Verse schon davon gelesen, die letzten Versammlungen, wie der Herr selbst durch Leiden gehorsam gelernt hat. Wie es für ihn keinen anderen Weg gab, Barmherzigkeit zu lernen, um mitzufühlen, als nur, dass er selber durchgeht. Und der ganze Hebräerbrief, wir sind ja schon ein bisschen durchgegangen, auch in den letzten Konferenzen. Du siehst den Herrn, wie er das alles durchgemacht hat, alles erfüllt hat, die ganze Schrift, alle Opfer, alle Feste hat er erfüllt. Und ja, um dann in die Herrlichkeit einzugehen. Amen. Und warum ist das ausgerechnet im Hebräerbrief so umfassend beschrieben? Weil die Gläubigen es wahrscheinlich, die Hebräer, an die es gerichtet war, weil sie es gebraucht haben. Ja. Weil sie so ein Vorbild in Christus sehen mussten. Amen. Und genau das brauchen wir auch. Und in Hebräer 10 ist das ein bisschen beschrieben. Das ist ziemlich am Ende. Ich hoffe, ihr habt noch Geduld und könnt noch ausharren. In der Hitze. Ausdauer ist euch Not, steht hier, ja. Amen. Hebräer 10, Vers 32. Erinnert euch aber an die vorigen Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, einen großen Kampf der Leiden erduldet habt. Das ist, wir kennen den Kampf, bevor jemand gerettet wird, gell? Ich glaube, jeder hat schon gemerkt, einen Menschen zum Herrn zu bringen, und dass er auch wirklich auch weitergeht, das ist wirklich ein großer Kampf. Aber Hebräer redet jetzt von einem anderen Kampf. Der ist, nachdem ihr erleuchtet worden wart, nach der Errettung. Und das ist ein großer Kampf der Leiden. Wie sieht er aus? Als ihr teils in Schmähungen und Drangsalen zu einem Schauspiel gemacht wurdet. Wow, in Schmähungen, Drangsale, zu einem Schauspiel gemacht. Das heißt, wenn die Leute sich über irgendwas lustig machen wollten, ein bisschen erheitert werden wollten, dann sollten sie an die Gläubigen, an die Hebräer denken. Sollten sie über sie reden, dann hatten sie was zu lachen. Das ist ein Theater, ein Schauspiel. Hilde hat die Verse vorhin vorgelesen, wie das auch das Zeugnis von Paulus war und der Brüder. Das war ihr Kampf, ihre Leiden, die sie durchgemacht haben. Und dann geht der Vers weiter. Und teils hattet ihr Gemeinschaft mit denen, welchen es so ging. Das ist eine besondere Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ich freiwillig, wer von uns möchte freiwillig so eine Gemeinschaft haben? Gemeinschaft mit denen, welchen es so geht. Normalerweise unsere natürliche Reaktion ist, oh, ich bin froh, dass ich nicht diese Schwierigkeiten habe. Und schau auch, dass ich nicht da reinkomme. Aber sie hatten Gemeinschaft mit denen, welchen es so ging. Und wie Jona gesagt hat, das war nicht eine Gemeinschaft nur mit Worten. So, ja, nicht so schlimm und der Herr helfe dir. Das ist, so trösten wir. Wir können nur mit Worten trösten. Und es ist sehr kurz. Es hilft oft nicht. Aber Gottes Trost ist anders. Gott tröstet mit einer Person, mit Jesus Christus. Ja, das ist auch, Paulus hat es gesagt, wir trösten mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet wurden. Und das ist Christus. Er war selber in Drangsal, hat erfahren, wie Christus sein Trost wurde. Und dann konnte er auch in einer Gemeinschaft der Leiden wirklich Christus weitergeben. Oh Herr, Amen. Lobt den Herrn. Das ist besondere Gemeinschaft. Ja, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr wisst, dass ihr selbst eine bessere und bleibende Habe besitzt. Amen. Das ist das wahre Laubhüttenfest. Mit Freuden. Und dann kommt Vers 35. Darum werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Amen. Ja, und diesen Wendepunkt brauchen wir. Ja. Darum werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Diese Wendung. Du schaust weg von allem, was darum geschieht, und schaust auf die Belohnung und auf den Herrn. Amen. Ja, warum den Freimut oder die Zuversicht? Warum sollen wir das nicht wegwerfen? Weil in solchen Situationen, wenn so viele Angriffe kommen, ist der Feind genauso an der Tür. Die Schlange ist da. Kommt, sollte Gott gesagt haben. Ja, der Feind ist genauso da und versucht reinzukommen. Und wir sollen nicht mit ihm reden und auf ihn hören. Aber was sollen wir dann machen? Was für ein Freimut ist das? Dieses Wort Freimut kommt vorher schon mal vor in Kapitel 10, wo er vom Eingang in das Heiligtum redet. Er beschreibt die Stiftshütte und sagt, dort sollen wir heute hineingehen ins Allerheiligste. Und diesen Freimut, egal wie außenrum es ist, diesen Freimut sollen wir nicht wegwerfen, ins Allerheiligste hineinzugehen. Ja. Vielleicht kannst du nicht jauchzend aufstehen und so weiter. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern der Freimut, ins Allerheiligste reinzugehen. Amen. Weil dort ist die wahre Hilfe. Dort ist die wahre Gemeinschaft mit Gott. Ja. Das war kurz eine Erfahrung noch von den Psalmen. Sie beschreiben ja auch die Leiden Christi. Psalm 73 sagt, Vers 14, oder Psalm 73 kennt ihr, der Psalmist, er beneidet die Gottlosen, wie es ihnen gut geht. Sie haben keine Schwierigkeiten. Ja. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Das war Vers 5. Und dann Vers 14, was ist die Erfahrung vom Psalmisten? Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Jeden Morgen ist die Züchtigung da. Und was war seine Rettung? Ja, wenn du nur dran denkst, oh, ich darf nichts machen, ich bin so arm dran, jeden Tag. Das bringt dich nicht voran. Aber der Psalmist, er ist hineingegangen, Vers 17, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Amen. Dann kam die Wendung. Amen. Lobt den Herrn. Diesen Freimut sollen wir nicht wegwerfen. Bis in das Heiligtum durchdringen. Amen. Und dann Vers 36, zurück zu Hebräer 10. Ausdauer ist euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Amen. Plötzlich kommt der Wille Gottes. Lobt den Herrn. So hat Christus, unser Vorbild und auch die Hebräer, zeigen das. Sie waren nicht durch das Leiden so erdrückt und erschlagen, dass sie den Willen Gottes ganz vergessen haben. Ja, sondern sie waren weiter ausgerichtet auf den Willen Gottes. Das ist wirklich die Erfahrung vom Brandopfer. Ja, durch das Brandopfer haben wir die Möglichkeit, heute in die Erfahrung reinzukommen. Wenn ich den ganzen Tag daheim sitze und sowieso nicht weiß, was ich tun soll, und mir ist alles gut und ich habe den ganzen Tag Zeit, und dann frage ich, Herr, was willst du denn? Das ist gut, aber es ist noch nicht so kostbar. Das Brandopfer, es hilft uns, in die Erfahrung hineinzukommen. wenn ich gar keine Zeit habe oder gar keine Kapazität habe, jetzt für den Herrn da zu sein, zu hören, was er sagen möchte, jetzt ihm zu gehorchen. Ich bin so beschäftigt mit meinen Sorgen, mit meinen Leiden. Da brauche ich den Herrn als Brandopfer. Herr, jetzt, ich vertraue dir und ich bin weiterhin für deinen Willen da. Trotz dieser Sache. Ja, lob den Herrn. Da können wir wirklich den Herrn als Brandopfer ergreifen. Amen. Ja. Denn auch eine ganz kleine Weile, das ist auch gut. So wird kommen, der kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Amen. Ja, oft haben die Propheten auch gefragt, oder der Psalmist, wie lange noch, Herr? Der Herr sagt, eine ganz kleine Weile. Amen. Noch ein bisschen ausharren. Ja. Das bringt alles in die richtige Relation. Es ist wie bei einem Wettlauf. Marathon, wenn du 40 Kilometer gelaufen bist. Und dann kommt noch das letzte Stück. Es ist eine ganz kleine Weile. Im Vergleich zu dem Ganzen eine ganz kleine Weile. Und warum? Weil das Ziel, die Wiederkunft des Herrn, das bringt den Siegespreis. Ja, das bringt die Belohnung. Und deshalb sagt Hebräer diese Ermutigung, eine ganz kleine Weile. Amen. Und weil wir Jakobus gesagt hat, wir sollen die Propheten zum Vorbild nehmen, müssen wir mal schauen, wie sie ausgeharrt haben. Ich habe bei Jeremia ein bisschen geschaut. Er hat viel für den Herrn gelitten, weil er auch für den Herrn geredet hat. Das ist, gehört zusammen. Aber in Jeremia 11 und 12, 11 am Schluss, haben sie einen Anschlag gegen ihn geplant. Und der Herr hat diesen Anschlag aufgedeckt, vereitelt und ihn bewahrt. Das ist sehr gut. Lobt den Herrn dafür. Aber danach redet Jeremia mit Gott und hadert, oder nicht hadert, aber er sagt, dennoch möchte ich Rechtssachen mit dir bereden. Möchte mit dem Herrn eine Besprechung machen. Und bringt seine Sache vor Gott. Und dann nur kurz die Antwort, von die der Herr ihm gibt am Schluss. Gut, aber ich lese kurz den Anfang. Er fängt an, warum ist der Weg der Gottlosen erfolgreich? Warum haben Ruhe alle, die Treulosigkeit üben? Wir wünschen uns auch Ruhe, vor allem wenn es schwierig wird. Und er sagt, warum haben sie Ruhe? Und beklagt sich bei Gott. Und dann Vers 5 die Antwort. Wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Und wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie willst du es dann machen im Dickicht des Jordans? Das ist eine erstaunliche Antwort von Gott. Aber es hat mich so bloßgestellt. Weil oft vergleiche ich mich mit den Fußgängern, mit den falschen Leuten. Wenn du einen Marathon hast oder einen Sprint und die Leute rennen und außen stehen Leute, die schauen zu. Mit wem vergleichst du dich? Mit denen, die zuschauen, oder mit denen, die auch auf das Ziel zulaufen? Die Fußgänger, die Zuschauer, sie bekommen keinen Siegeskranz. Sie laufen auch nicht auf das Ziel zu. Und so oft vergleiche ich mich mit den Menschen, die sagen, ah, warum dies und warum geht's mir so und so. Der Punkt ist, sie wollen nicht den Siegeskranz. Sie wollen nicht in das Reich hinein. Sie wollen nicht die Belohnung bekommen, wenn der Herr kommt. Aber wenn ich so eine Ausrichtung habe, ich möchte in das Reich hinein. Ich will ein Erstling sein für den Herrn. Dann gilt ein anderer Maßstab. Ja. Lob den Herrn. Der Herr möchte uns, wir stehen in diesem Wettlauf und wir möchten das Ziel erreichen. Amen. Ja, wir sollen uns nicht mit den, auch mit den Geschwistern, jeder hat ein Maß, das der Herr uns gegeben hat, auch des Leidens. Und auch nicht mit den anderen Menschen, die nur zuschauen. Ja, wir laufen auf das Ziel zu. Amen. Lobt den Herrn. Und deshalb sagt er dann am Schluss, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er zurückweicht, wird meine Seele kein Gefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern denen, die glauben und die Seele gewinnen. 39, können wir nochmal zusammenlesen. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben und die Seele gewinnen. Amen. Lob den Herrn, nicht zurückweichen. Amen. Dafür brauchen wir das Versöhnungsfest. Ja. Die Seele, egal wie alt sie ist oder wie sie gestrickt ist, zurückweichen will sie immer. Wenn es unangenehm ist, ich weiche zurück und warte, bis es besser wird. Aber dann werde ich nicht den Herrn gewinnen. Ja, wir laufen in einem Wettlauf. Wir laufen auf ein Ziel zu. Und wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Amen. Und das kann ich lernen. In den großen Dingen, in große Leiden kommen. Aber auch täglich muss ich das üben. Ja, oft dem Herrn nachzujagen, im Alltag, in der Arbeit, die erste Liebe zu bewahren, die Lauheit zu überwinden. Das ist ein Kampf, das kostet Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, wenn ich das Wort festhalten will und am Herrn bleiben will und nicht lau werden will den Tag über, die Woche über, das ist ein Kampf. Ja, dieses tägliche Nachjagen, den Herrn zu gewinnen als die Opfer, das ist ein Nachjagen, wo meine Seele gerne sagt, oh, jetzt ja, hat's ja noch ein paar Tage und jetzt ist auch mal was anderes dran und so weiter. Oh Herr, nicht zurückweichen. Amen. Und dann zeigt Hebräer, nur noch kurz, die Hebräer 11, die ganzen Vorbilder auch, die für den Herrn gestanden sind und auch für den Herrn gelitten haben und überwunden haben. Lob den Herrn, wir sind nicht alleine, sondern schon viele sind vor uns diesen Lauf gegangen und haben wirklich überwunden. Amen. Das könnt ihr auch selber hineingehen in diese Verse. Mose, er wollte lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als den Genuss der Sünde haben. Ja, da siehst du etwas von Christus. Amen. Und er sah weg auf die Belohnung. Das in diesen Vorbildern könnt ihr wirklich sehen, wie wir durchgehen und wie wir den Herrn gewinnen können. Amen. Und dann Kapitel 12, die Zusammenfassung von dem Ganzen, die Spitze sozusagen. Darum auch wir. Amen. Weil wir auch in diesem Wettlauf stehen. Ja, wir möchten nicht kurz vorher aufgeben. Kurz vorher ist es am Anfang, läuft man gut und leicht. Am Schluss ist es schwer. Aber es lohnt sich nicht aufzugehen, sondern wir möchten den Siegeskranz bekommen. Amen. Und wie? Was sagt er da als Ermutigung? Er sagt, schaut auf Christus. Ja, der Herr ist so gelaufen. Er ist durch die Leiden zur Herrlichkeit gegangen. Amen. Und wir denken an ihn. Da sind so viele Ratschläge drin. Wir haben auch schon viele Verse aus Kapitel 12 gelesen. Ratschläge ist das falsche Wort. Es sind Anweisungen, wie wir hindurchgehen und den Herrn gewinnen können. Vers 3 sagt, denkt an den, der von den Sündern ein solches Widersprechen gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und in euren Seelen verzagt. Ja, das beschreibt wirklich die Situation. Aber denkt an ihn. Nicht nur in einer allgemeinen Weise. Ich denke an den Herrn, ich habe ihn nicht vergessen. Ich weiß noch, dass er lebt. Sondern Psalm 130 beschreibt es, was es heißt, an den Herrn zu denken und auf ihn zu harren. Psalm 130 sagt, könnt ihr auch dann selber lesen, aber meine Seele harrt auf den Herrn. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja. Das heißt, wir harren nicht auf das Ende der Leiden, sondern wir harren auf Christus, auf den Herrn. Und ja, das heißt, denkt an ihn. So wie ein Wächter auf den Morgen, so du bist, deine Augen sind nur auf den Herrn gerichtet und du erwartest es von ihm. Amen. Und ja, viele Anweisungen, die Züchtigung des Herrn, durch die wir auch wirklich Gewinn machen und einen wahren Nutzen haben. Amen. Und dann am Schluss fest, im letzten Abschnitt siehst du, was herauskommt. Der Herr zeigt den Berg Zion, das himmlische Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes und ein unerschütterliches Reich. Amen. Lob den Herrn, das möchte der haben. Wie findest du raus, ob etwas noch erschüttert werden kann? Indem du es lang genug anschaust und beobachtest. Nein, ich muss mal dagegen kicken. Es mal wackeln lassen. Und dann siehst du, ob es fest ist. Ja, man lobt den Herrn. Der Herr möchte so. Wir möchten in sein Reich hinein. Ein unerschütterliches Reich, das ewig ist. Und deshalb, lobt den Herrn, deshalb mit diesem Blick, mit dieser Ausrichtung gehen wir durch das alles hindurch. Amen. Ja, lobt den Herrn für solche Vorbilder und praktische Anweisungen. Es lohnt sich wirklich hineinzugehen. Schauen, wie haben sie Christus gewonnen? Wo sehen wir den Herrn? Amen. Und in all dem sind wir nicht von denen, die zurückweichen. Amen. Amen.
Ich mache nicht lang. Auf jeden Fall. Nein. Oh. Herr Jesus. Ja, so wie wir auch gehört haben, ist, dass wir wollen alle auch, haben jetzt die Vorbilder gesehen oder in Hiob oder auch in Hebräer, aber es ist wichtig, ein Punkt, der mir bei auch bei der Vorbereitung so ins Auge gekommen ist, ist wirklich, dass wir unser Seelenleben nicht lieben sollen. Unser Seelenleben verleugnen müssen. Das mussten auch alle Vorbilder, die wir in der Schrift sehen, ja, die auch so diese Leiden Christi hatten, wie dieser Knecht. Und ein Punkt ist, weil wir verstehen müssen, woher wir kommen. Ja, was unser Zustand eigentlich ist. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das müssen wir sehen, dass wir, wenn wir auch solche Knechte sein wollen, dann müssen wir wirklich sehen, was unser Ursprung war, woher wir kommen, dass wir nicht einfach so anfangen zu dienen, weil auch die Leiden, eigentlich jeder Mensch leidet. Ja, irgendwo hat jeder Mensch Probleme. Und das meiste ist, leiden die Menschen wegen ihrer Sünde. Ja, sie haben viele Probleme wegen ihrer Sünde, durch Eitelkeit, durch Neid, Zorn, Lüge und diese Dinge. Aber wenn es um das Leid des Herrn geht, ja, eigentlich haben alle Menschen Leiden, aber wenn ich über die Leiden des Herrn denke, sage ich, oh nein, damit will ich nicht so viel zu tun haben. Aber wenn es um die Leiden, die der Sünde betreffen, da haben wir selber Ausreden, sagen, ja, so ist ja jeder Mensch. Das ist doch normal so. Und da sehen wir, dass unser Seelenleben das eine sich an das eine gewöhnt und es sogar mag. Ja. Aber die Leiden Christi von sich weisen will. Und auch einmal heißt es im Psalm 62, redet der Psalmist über die Menschen, sie haben Gefallen an Lüge. Und wir müssen verstehen, sogar wir, so sind wir. Wir haben sogar Gefallen an Lüge. Ich merke es bei mir, wenn es um meinen Vorteil geht. dann ist plötzlich das Level ganz woanders, die Hemmschwelle, ja, wenn es um meinen eigenen Vorteil geht. Und das ist das gefallene Selbst, das Seelenleben. Und damit, das ist wirklich etwas, was wir lernen müssen, was Gott behandeln will. Und so müssen wir wirklich sehen, jeder von uns hat schon diese Erfahrung gemacht, oder wie man steht an der Kasse und kriegt zu viel Geld raus und man merkt innerlich nur, ups, der hat halt jetzt einen Fehler gemacht. Aber man geht seines Weges. Und ja, da sieht man auch, etwas ist in uns, wo wir nicht zur Wahrheit stehen wollen, sondern es halt vorübergehen lassen. Und das ist auch schon die Lüge. Oder man hat vielleicht eine Möglichkeit für eine Beförderung in der Arbeit, eventuell, und man redet vielleicht etwas mehr, was seinem Vorteil entspricht. Ja, man redet vielleicht einen Satz zu viel und es geht sehr schnell. Und das ist alles dieses Seelenleben, das gefallene Seelenleben. Und so ein Verhalten beschreibt eigentlich auch Jesaja 53, Vers 6, wo es heißt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Ja. Und so sind wir, und von diesem Selbst müssen wir wirklich gerettet werden. Ja. Wenn wir diese Vorbilder sehen, dass wir auch zu so einem Vorbild werden, dass es auch etwas mit uns zu tun hat, unser Seelenleben in den Tod zu geben. Und wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und das hat ja wieder Petrus aufgegriffen und sagt dann in 1. Petrus 2, Vers 25, denn ihr wart wie die verirrten Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Amen. Und ein gutes Beispiel, was wir hier einfach sehen, ist, oder noch Vorbilder, ist die Gemeinde zu Smyrna. Ja, die auch genau diesen Hirten Jesus Christus hatten. Ja, sie hatten auch sehr, sehr viel Leid und mussten durch viel, viel Leid hindurch, aber der Herr war wirklich ihr Hirte. Wenn man beschreibt, er will sie vorbereiten auf Leiden, ja, er weiß, dass sie jetzt viel leiden müssen, aber der Ausdruck von, oder wie das beschrieben ist, wie der Herr beschreibt, er hat so eine Liebe für diese Gemeinde. So eine Liebe. Er sagt, von Anfang an stellt er sich vor, er muss ihnen sagen, sie werden viel leiden, aber er stellt sich selber vor und sagt, hey, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Amen. Und diesen Fokus brauchen wir immer, wenn es um Leiden geht. Unsere Seele muss zu diesem Hirten kommen, ja, der alles sieht und alles weiß. Und er war der Erste und ist der Letzte. Amen. Und das ist wirklich, ich sehe darin so sehr die Liebe des Herrn. Und er sagt, ich war tot. Ja. Schaut auf mich, ich habe das durchlebt. Die Leiden, die euch begegnen werden, die habe ich getragen. Und die hatte ich alle auch schon davor. Ich war tot, aber siehe, ich bin wieder lebendig. Und der Tod war und wieder lebendig wurde. Das ist wirklich eine Ermutigung. Und es geht weiter. Er sagt auch zur Gemeinde, er hat wirklich Anteilnahme und sagt, ich weiß deine Trübsal und deine Armut. Der Herr kann wirklich, er weiß genau, was uns erwartet. Er kennt unsere Trübsal. Er ist nicht so fern von uns. Und das müssen wir sehen bei diesen Leiden. Unser Fokus muss Christus sein. Ja, er ist wirklich so ein Trost und er weiß, er bereitet sie so in Liebe darauf vor und sagt, ich weiß deine Trübsal, aber du bist reich. Amen. Und er geht auch noch weiter. Er will sie wirklich völlig versorgen in diesen Leiden. Und sagt in Vers 10, in Kapitel 2, Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Amen. Das ist wirklich so eine starke Ermutigung. Und das muss für uns genauso sein. Wenn man sieht, das ist ja prophetisch, dieses Sendschreiben, was ja dann wirklich passiert ist, dass die Christen sehr verfolgt wurden. Und wenn man dort sieht, wie Gott sie dort durchgetragen hat, er war wirklich ihr persönlicher Trost. Ja. Menschen, die zum Scheiterhaufen geführt wurden, die haben während dem Weg dorthin gejubelt und das Evangelium laut verkündet. alle, die da dabei waren und das gesehen haben, und es gab dort auch Geschichten, da waren manche so ergriffen von dem, wie froh sie waren, und sie waren nicht bekümmert, oh nein, in ein paar Stunden, in ein paar Minuten geht's jetzt los und dann bin ich weg und alles ist aus. Sondern es war genau andersrum. Der Herr war so eine Kraft und er hat aus ihnen herausgestrahlt, dass sogar andere, die das gesehen haben, in einer Geschichte hieß es, sie wurden gläubig dadurch, durch diesen Ausdruck. Oder manche, die waren noch mehr ergriffen, Gläubige, die sich dazugestellt haben und dann auch auf dem Scheiterhaufen am Ende waren, weil sie so ergriffen und so ermutigt worden waren, für Christus zu leiden, für ihn durch den Tod zu gehen, weil sie wissen, sie kriegen eine Belohnung. Und es sagt er auch, sei getreu bis zum Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und da sieht man wirklich, wie wunderbar solche Vorbilder sind. Oder andere, die gefangen dorthin geführt wurden und allein ihr Ausdruck der Friede Gottes hat die anderen zum Weinen gebracht. Und die Märtyrer mussten sie sogar noch trösten und ermutigen und schaut auf den Herrn. Das ist wirklich genau eine verkehrte Welt. Oder andere haben nur durchs Schlüsselloch gesehen, geschaut, diesen Märtyrer, wie er gestorben ist, haben sich eine Bibel besorgt und wurden gerettet. Und da sieht man wirklich, das muss zu uns auch reden, so einen Freimut in den Leiden zu bekommen, wie die Menschen, die als Märtyrer gestorben sind, weil Gott ihnen so persönlich nahe war. Und dann waren sie auch voll der Überzeugung, für Christus lasse ich mein Leben. Und ohne Wanken. Und genauso muss es in uns auch diese Haltung sein, Herr, für dich lasse ich mein Seelenleben. Es ist so gefallen, gell? Ich habe immer, es gibt so viele Ausreden, gell? Wenn man vor dieser Märtyrer-Tod steht, unsere Seele hat so viele Ausreden. Ich würde auch so gerne sagen, ich verleugne den Herrn jetzt einmal, aber ich meine es mit dem Herzen nicht so und danach kann ich dem Herrn weiter dienen. Aber das ist unsere Seele, so komische Gedanken hatte ich mal. Aber sie sind, der Herr bewahre mich. Aber ich will wirklich, dieses Seelenleben, das kann nicht herrschen. Ja. Das heißt, wer mit ihm ausharrt, der wird auch mit ihm herrschen. Und wir dürfen diesem Seelenleben, diesem Klugen keinen Raum geben. Wenn wir es in unserem täglichen Leben erkennen, wir müssen es sofort in den Tod geben. Und das haben die Geschwister in Smyrna auch gemacht, weil der Herr sagt, wer überwindet. Und in Kapitel 12, Vers 11 heißt es auch, sie haben ihn überwunden. Und in Vers 11 heißt es, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod. Das gehört dazu. Wir dürfen unser Seelenleben nicht lieben bis zum Tod. Und ja, der Herr deckt es auch immer wieder, vor kurzem auch, immer wieder bei mir auf, dieses Seelenleben, das immer wieder rauskommen will und so genial, so kluge Ideen hat. Und ich war auch, hat einmal persönliche Zeit mit dem Herrn, hab den Herrn im Wort gesucht und ich fing an, müde zu werden. Und mein Selbst hat auch gesagt, jetzt musst du dich ausruhen. Und dann hat die Tür geklingelt und dann war jemand da, mit dem habe ich mich dann unterhalten und das war ganz freudig und das ging eine Weile und dann war das zu Ende und ich war ganz fit eigentlich und dann komme ich zum Herrn wieder und ich merke, wie ich plötzlich wieder müde werde. Davor war ich topfit in dem Gespräch und dann fängt es wieder an, dann klingelt wieder die Tür und jemand sagt, du musst mir helfen bei dem und dem. Da habe ich ihm geholfen und war wieder fit, dann wollte ich wieder kommen und dann sagt das Seelenleben, jetzt hast du sehr viel Mühe gehabt, du brauchst den Schlaf wieder. Und da habe ich gemerkt, das muss ich jetzt unterbinden, das darf nicht so weitergehen. Dieses Seelenleben betrügt uns, es will uns die Krone nehmen, wir dürfen es nicht unterschätzen. Auch im Gemeindeleben ist es nicht alles, wenn wir unser Seelenleben nicht lassen, es wird irgendwo immer jucken und uns wird etwas ärgern und nerven, aber wir müssen zu Christus kommen. Und wie vorhin gesagt wurde, wir müssen lernen, das Versöhnungsfest zu halten. Gott hat uns die Priesterschaft gegeben, dass wir als einen Lösungsweg heraus. Ja. Und ich habe auch gesagt, Herr, ich feiere jetzt das Versöhnungsfest und ich will dich gewinnen als ein Sündopfer. Ich dulde das nicht und Man muss wirklich sagen, daraus, wenn wir unser Seelenleben in den Tod geben, es kommt so eine Freude heraus. Was die Märtyrer erfahren haben, vielleicht ist das nicht unsere tägliche Erfahrung, aber wir können doch diese Freude erfahren, wenn wir unser Seelenleben in den Tod geben. Warum? Weil bei dem Versöhnungsfest heißt es in 3. Mose 23, es soll ein ganz feierlicher Sabbat sein und ihr sollt eure Seele demütigen. Amen. Ja, ein ganz feierlicher Sabbat. Bei dem Versöhnungsfest sollten sie ihre Seele demütigen. Ja. Und da sieht man wirklich, wenn wir das Versöhnungsfest halten, ich war danach auch voller Freude. Die Müdigkeit war weg. Sie war nicht mehr da, aber der Herr war mir nahe. Ja. Es war wirklich ausgetauscht, weil ich gesagt habe, Herr, ich feiere dieses, ich ergreife Christus als mein Versöhnungsfest. Und was entstanden ist, es war ein feierlicher Sabbat der Ruhe. Ja. Amen. Er hat mir wirklich Ruhe gegeben und es war Freude da. Und genauso dieses Seelenleben in den Tod zu geben, so sehen wir auch Christus. So sehen wir auch Christus in Jesaja 53, Vers 12. Er hat uns dieses Vorbild auch gegeben und es heißt in Vers 12, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Ja. Er hat auch seine Seele in den Tod gegeben. Und daraus kam wirklich eine Frucht. Und sein Weg muss auch unser Weg werden, muss unser Weg sein. Das ist der sicherste, weil nur dieser Weg führt zum Ziel. Der Herr hat uns so ein gutes Vorbild gegeben und auch viele andere Vorbilder, die wir sehen. Aber dafür, Christus nachzufolgen, müssen wir wirklich unser Seelenleben lassen. Alles andere geht ins Verderben. Dieses alte Selbst wird nicht herrschen können. Das darf Christus, wird es nicht zulassen. Es muss gerichtet werden und wir müssen es heute lernen zu lassen. Und die Priesterschaft ist so ein wunderbarer Weg der Errettung, dass wir loswerden von diesem Seelenleben, das so stark ist. Und der Herr hat es auch vorgemacht, nochmal in Johannes 12, Vers 27 heißt es, jetzt ist meine Seele betrübt. Er war auch genauso in wirklich schweren Leiden und er sagt, jetzt ist meine Seele ist betrübt und was soll ich sagen? Er war wirklich sprachlos. Du sollst sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber die Haltung ist so wunderbar. Er sagt, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Geschwister, das wird uns so viel Kraft geben im Glauben. Wenn wir das lernen, wie Christus, warum nicht zu sagen, warum bin ich jetzt wieder in diesem Leiden, sondern zu sagen, genau dafür bin ich in den Leiden. Vater, verherrliche deinen Namen. Das ist eine ganz andere Haltung. Das hatten die Märtyrer und die sind durch den Tod hindurchgegangen. Nicht mal der Tod konnte sie halten, konnte den Herrn nicht halten, konnte die Vorbilder in dem Wort nicht halten. Und wenn wir unser Seelenleben lassen, Christus wird es ersetzen und wir werden auch wirklich, kein Leid wird uns übermannen. Und so heißt es auch am Ende in Kapitel 53, Jesaja 53, am Ende, darum, Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Und er wird Starke zum Raub haben. Und das sieht man auch wirklich in Erfüllung, wie Christus diese Starken gefangen weggenommen hat. Unsere Seele ist so stark. Es ist wirklich so stark. Aber wenn wir uns mal Saulus anschauen, wie stark war Paulus, der am Anfang Saulus war. Er schnaubte vor Wut. Ja? Er war richtig gegen Gottes Vorsatz und er hat sehr viel gegen Gottes Vorsatz gemacht, aber er musste sein Seelenleben lassen. Und was hervorkam, am Ende sagt Paulus, ich der Gefangene in dem Herrn. Er war wirklich gefangen weggeführt. Er war ein Starker, den der Herr als Raub weggeführt hatte. Er sagt einmal in Epheser, sagt er nur in Vers Kapitel 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn. Amen. dass ihr der Berufung würdig wandelt, mit der ihr berufen worden seid. Und genauso auch Petrus, er war genauso stark. Er hatte immer sofort ein Wort in der Situation, das falsch war, aber für ihn richtig. Aber er war so stark in sich selber. Aber als Petrus ihn verleugnet hat und dann Jesus, wie wir heute Morgen gehört haben, Jesus ihn anschaut, damit hat er ihn gebrochen und er ist wirklich, hat Buße getan, ist Wein davon gegangen. Aber dadurch hat er auch Petrus brechen können und etwas Herrliches aus ihm machen können. Wenn man sieht, wie wäre sonst das Leben von Petrus gewesen? Ja, er wäre halt einfach ein Fischer, wird einfach da seine Fische fischen, jeden Tag immer der gleiche Ablauf. Sein Leben wäre so gewesen wie das Leben der Welt, so natürlich zum Zeitalter, wie sie damals gelebt haben, hätte er auch gelebt. Aber Christus hat ihn da rausgeholt. Und dafür müssen wir Gott dankbar sein. Der Herr muss uns aus unseren gewohnten Bahnen rausholen. Unser Seelenleben versperrt uns den Weg ins Eingang ins Reich. Es muss uns bewusst werden. Wenn man sieht, wie wirklich Petrus, wie der Herr ihn als Raub gefangen weggeführt hat, wirklich ein Siegeszug gemacht hat. Und es ist so wunderbar. Bin sehr ermutigt, unser Seelenleben zu lassen für das Reich. Die Belohnung ist so groß. Gell? Amen.